Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Sicherungsverwahrung von Straftätern in Deutschland muss grundlegend reformiert werden. Diese Auflage hat heute das Bundesverfassungsgericht gemacht. Mit ihrem Urteil beendeten die Richter einen jahrelangen Streit, der auch auf europäischer Ebene ausgetragen wurde. Dabei ging es vor allem um diese Frage: In welcher Form darf der Staat als gefährlich eingeschätzte Täter in Gewahrsam halten, nachdem sie ihre Strafe verbüßt haben?
Tür auf für ein Grundsatzurteil. Alle bisherigen Gesetze zur Sicherungsverwahrung sind verfassungswidrig. Die heikelsten Fälle müssen bis Ende des Jahres überprüft werden. Die Kurzformel dafür:
Hochgefährliche Straftäter dürfen unter engen Voraussetzungen weiter verwahrt werden. Die anderen müssen freigelassen werden.
Die Sicherungsverwahrung wird fortgesetzt, wenn eine hohe Gefahr schwerster Gewaltdelikte und eine psychische Störung besteht. Unmittelbar nach dem heutigen Urteil kommt aber niemand auf freien Fuß. Das deutsche System der Trennung von Haft- und Sicherungsverwahrung halten die Richter grundsätzlich für in Ordnung. Nach einem Urteil verbüßt der Täter seine Haft. Hält das Gericht ihn für die Zeit danach noch für hochgefährlich, kann es im Urteil präventiv Sicherungsverwahrung anordnen. Ein harter Eingriff in die Freiheitsrechte. Den Unterschied zwischen Haft- und Sicherungsverwahrung müsse der Gesetzgeber daher viel deutlicher herausstellen, so das Gericht. Zum einen räumlich, etwa mit Kontaktmöglichkeiten nach außen. Vor allem aber müsse es ein umfassendes Therapieangebot geben, mit Perspektive auf ein Leben in Freiheit. 2 Jahre Zeit gibt Karlsruhe für die Reform.
Sie können sich vorstellen, das kostet viel Geld. Wir haben Menschen, die brauchen Therapie, die brauchen intensivste Therapie. Die müssen vielleicht auch zur Therapie erst einmal motiviert werden, weil sie gar kein Interesse daran haben.
Auch die jüngsten Gesetze der Bundesjustizministerin hat Karlsruhe heute zum Teil gekippt. Dennoch:
Ich fühle mich eindeutig darin bestätigt, dass wir begonnen haben, eine Korrektur der früheren Regelungen zur Sicherungsverwahrung eingeleitet zu haben, dass wir den Therapieansatz erstmals auch so ins Gesetz festgeschrieben haben.
Die Opposition sieht im Urteil eine schwere Niederlage für die Koalition.
Dieses Urteil ist der größtmögliche Scherbenhaufen für die schwarz-gelbe Rechtspolitik.
Bund und Länder müssen nun ein neues Gesamtkonzept entwickeln. Karlsruhe hinterlässt eine anspruchsvolle Aufgabe.
Die Tötung von Osama bin Laden war aus Sicht der USA ein Akt der nationalen Selbstverteidigung und damit gerechtfertigt. US-Soldaten hatten den Al-Qaida-Chef im pakistanischen Abbottabad erschossen. Entgegen ersten Angaben hieß es jetzt in Washington, bin Laden sei unbewaffnet gewesen, habe aber Widerstand geleistet. Ein Foto des Toten solle nicht veröffentlicht werden, sagte US-Präsident Obama in einem Fernsehinterview. Bundeskanzlerin Merkel reagierte heute auf Kritik an ihrer Äußerung. Sie freue sich, dass es gelungen sei, bin Laden zu töten. Merkels Sprecher Seibert sagte, die Kanzlerin habe Verständnis dafür, dass, so wörtlich, das Zusammenwirken der Worte Tod und Freude in einem Satz als unpassend empfunden werde.
Die Äußerung der Kanzlerin zum Tod Osama bin Ladens halten Abgeordnete der Opposition für unangemessen.
Aus meiner Sicht wäre angemessen gewesen, deutlich zu machen, dass es gut ist, dass bin Laden sein Unwesen nicht mehr treiben kann. Nicht angemessen ist es, sich über den Tod eines Menschen zu freuen, egal wie grausam er war und egal welches Unwesen er getrieben hat.
Ich bin sehr verwundert über die Äußerung von Frau Merkel, denn sie ist ja Christin und wenn eine bekennende Christin sich öffentlich über den Tod eines Menschen freut, ist das, glaube ich, nicht die richtige Reaktion.
Die Bundeskanzlerin hatte sich am Montag erleichtert gezeigt, dass der Gründer von Al-Qaida jetzt keine Terroranschläge mehr befehlen könne. Auf die dritte Nachfrage fiel dann der umstrittene Satz:
Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, bin Laden zu töten.
Ihr Regierungssprecher räumte heute ein, dass man an dieser Formulierung Anstoß nehmen könne. Man dürfe sie aber nicht isoliert sehen.
Das Leid, das dieser Mensch ausgelöst hat und das dieser Mensch gewollt hat, das dieser Mensch in seinen Texten sogar gefeiert hat, dieses Leid stand ihr klar vor Augen. Und das war auch das Motiv ihrer Freude.
In der Union gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Vorsitzende des Innenausschusses hat für die Debatte um die Kanzleräußerung wenig Verständnis.
Osama bin Laden war ein Massenmörder. Er hat sich gerühmt, unter anderem für den Anschlag vom 11. September verantwortlich zu sein, als über 3000 Menschen ihr Leben verloren haben. Dass ein Massenmörder nicht mehr lebt und sein mörderisches Handwerk nicht mehr fortsetzen kann, darüber darf man sich freuen.
Eine völkerrechtliche Bewertung der Tötung Bin Ladens wollte die Bundesregierung heute nicht vornehmen. Ohne Kenntnis aller Details der Aktion sei eine Stellungnahme nicht möglich.
Weitere Informationen zu der Tötung Osama Bin Ladens finden Sie bei uns unter tagesschau.de. Nach jahrelanger Feindschaft haben die Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah ihre Versöhnung besiegelt. Vertreter der radikal-islamischen Hamas und der gemäßigteren Fatah unterzeichneten in Kairo ein Abkommen. Ägypten war an der Vermittlung maßgeblich beteiligt. Die Vereinbarung sieht eine Übergangsregierung und Neuwahlen vor. Sie könnte ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem gemeinsamen Palästinenserstaat sein. Bislang kontrolliert die Hamas den Gazastreifen. Die Fatah regiert das Westjordanland.
Mit 4 Stunden Verspätung geht Fatah-Chef Abbas vor die Presse. Er hat zuvor für ein Eklat gesorgt, weil er mit Hamas-Führer Meshaal nicht zusammen auf das Podium wollte. Das Versöhnungsabkommen ist unterzeichnet, trotz tiefer menschlicher und ideologischer Gräben. Die Hamas ist gegen Friedensverhandlungen mit Israel. Die Fatah ist dazu bereit. Ziel der Hamas ist es, einen Palästinenserstaat nach muslimischem Recht zu errichten. Die Hamas ist nach wie vor nicht bereit, Israel anzuerkennen. Die Fatah will dagegen einen nicht-religiösen, unabhängigen Palästinenserstaat und ist zu einem Nebeneinander mit Israel bereit. Diese Differenzen wollen Hamas und Fatah nun beiseite räumen. Wir eröffnen ein neues Kapitel, wir überwinden die Spaltung von Hamas und Fatah. Das ist eine gute Nachricht für alle Palästinenser. Unser einzig wahrer Kampf findet zwischen uns und dem israelischen Besatzer statt und nicht zwischen uns Palästinensern. Das Versöhnungsabkommen ist durch die Vermittlung der ägyptischen Militärregierung zustande gekommen, hat aber auch einen entscheidenden Impuls von innen bekommen. Wenn die Palästinenser nicht auf die Straße gegangen wären, um zur Einheit aufzurufen, dann hätten sich die verschiedenen Gruppen nicht zu einer Vereinigung zusammengefunden. Die Delegationen von Fatah und Hamas stehen unter Druck. Von ihnen wird erwartet, dass sie das Versöhnungsabkommen rasch umsetzen.
Gaza-Stadt heute Mittag. In der Nähe der El-Azhar-Universität, an der überwiegend Fatah-nahe Jugendliche studieren, wird der Versöhnungsvertrag zwischen Hamas und Fatah gefeiert. Seit dem Hamas-Putsch 2007 wehen zum ersten Mal wieder die gelben Fahnen der Fatah in Gaza. Bis vor wenigen Tagen wäre das noch lebensgefährlich gewesen. Die Hamas hatte jede Pro-Fatah-Kundgebung brutal unterbunden. Die Jugendlichen sind voller Hoffnung. Junge und Alte, Frauen und Kinder, alle kommen heute hierher, damit wir gemeinsam unsere Stimme erheben und wir rufen, wir sind sehr glücklich. Wir schicken der israelischen Besatzung eine Botschaft. Eure Drohungen werden uns nicht davon abhalten, die nationale Einheit zu wahren. Der Manara-Platz in Ramallah. Auch hier Freuden feiern, allerdings ohne grüne Flaggen der Hamas. Auch hier sind die Menschen voller Hoffnung. Jetzt, wo das Volk vereint ist, werden wir die Besatzung besiegen. Doch in der palästinensischen Bevölkerung gibt es durchaus auch Skepsis. Vor allem die Älteren haben Zweifel, ob Hamas und Fatah ihren Hass aufeinander wirklich vergessen können.
Das hochverschuldete Portugal bekommt finanzielle Unterstützung von EU und Internationalem Währungsfonds. Nach einer vorläufigen Einigung hat das Hilfspaket ein Volumen von 78 Milliarden Euro und ist auf 3 Jahre ausgelegt. EU-Kommission, Europäische Zentralbank und IWF müssen noch offiziell grünes Licht geben, ebenso die Finanzminister der Eurozone. Um auf die Kredite zugreifen zu können, muss Portugal ein Sparprogramm umsetzen.
Bummelzug statt Hochgeschwindigkeitsstrecke. An Portugals Küste wird die Bahn auch die nächsten Jahre nur langsam fahren. Auch für einen neuen Flughafen in Lissabon fehlt das Geld. Portugal muss den Gürtel enger schnallen, sparen, wo es geht. Nur dann kommt die Hilfe aus Europa, angeblich 78 Milliarden Euro. Er aber verkauft das als Erfolg. Die Regierung habe ein gutes Geschäft gemacht, sagt der Ministerpräsident. Und wohl weil er im Wahlkampf ist, fügt er an, Portugal werde weniger streng behandelt als Griechenland oder Irland. Dass Sokrates so triumphiert, in Brüssel hatte dafür heute nicht jeder Verständnis. Zwar bekommt Portugal 1 Jahr länger Zeit, den Haushalt zu sanieren, aber ansonsten diktiert Brüssel die üblichen Sparvorgaben. Die Portugiesen sollen etwa die Einkommensteuer anheben, Renten- und Arbeitslosengeld kürzen und künftig mehr zuzahlen, wenn sie zum Arzt gehen. Deutschland prüft, ob das reicht. Für für die Auszahlung von Milliarden.
Ich glaube, bei einem solchen Volumen tut die Bundesregierung gut daran, sich die Zeit zu nehmen, das gründlich zu studieren, um sich dann auf europäischer Ebene dazu auch positionieren zu können.
Bessere Konditionen als Griechenland oder Irland, so brüstet sich Portugals Regierungschef. Im Wahlkampf nutzt ihm das, doch zugleich gefährdet er so die Rettung seines Landes. Vor allem Finnland und die Slowakei zögern schon jetzt, wieder zu bürgen für einen Schuldensünder. Wohl erst recht für einen, der prahlt.
Die Bundeswehr reduziert ihren Einsatz im Kosovo weiter. Das Kabinett beschloss heute einen Mandatsentwurf, wonach künftig maximal 1850 deutsche Soldaten im Rahmen der NATO-Mission eingesetzt werden sollen. Bisher lag die Obergrenze bei 2500 Soldaten. Hintergrund der geplanten Neuregelung ist eine bessere Sicherheitslage im Kosovo.
Der designierte Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, hat heute sein Kabinett vorgestellt. Ein Schlüsselressort übernimmt der grüne Herrmann mit dem Verkehrsministerium. So wird er auch für das Bahnprojekt Stuttgart 21 zuständig sein. Wirtschafts- und Finanzminister wird SPD-Landeschef Schmidt. Integrationsministerin soll die türkischstämmige Berliner SPD-Abgeordnete Önay werden. Im grün-roten Kabinett stellt die SPD 7 Minister, die Grünen 5. Durch weitere stimmberechtigte Kabinettsmitglieder haben die Grünen dort aber eine Stimmenmehrheit.
Vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart hat heute ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Milizenführer aus Ruanda begonnen. Ihnen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im afrikanischen Nachbarland Demokratische Republik Kongo vorgeworfen. Sie sollen von Deutschland aus ruandische Milizionäre geführt haben. Bei dem Prozess kommt erstmals das seit 2002 in Deutschland geltende Völkerstrafrecht zur Anwendung. Ausländische Kriegsverbrecher können damit vor deutschen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden. Das Bundesversicherungsamt hat heute drastische Konsequenzen gezogen. Wegen ihrer Finanzprobleme wird die City-BKK geschlossen. Als erste gesetzliche Krankenkasse überhaupt seit Einführung des Gesundheitsfonds. Die knapp 170.000 Versicherten haben keine Abstriche und Nachteile bei den Leistungen zu befürchten. Sie müssen sich aber bis zum Sommer eine neue Krankenkasse suchen.
Das Lachen dürfte den Versicherten der City-BKK vergangen sein, denn seit heute steht fest, ihre Krankenkasse ist pleite. Für viele der Mitglieder kommt die Nachricht überraschend, obwohl die finanziellen Probleme schon länger bekannt waren.
Ursache für die Schließung ist die Tatsache, dass die Kasse an zwei hochpreisigen Standorten, nämlich in Berlin und Hamburg, schwerpunktmäßig tätig war und dass sie eine ganz große Zahl von Mitgliedern hatte, die überdurchschnittlich viele Leistungsausgaben verursachten.
Daran änderte auch der zuletzt erhobene Zusatzbeitrag von 15 Euro nichts. Im Gegenteil, die Finanzierungslücke wurde immer größer. Denn gerade einkommensstarke und vor allem gesunde junge Mitglieder verließen daraufhin die Kasse. Verbraucherschützer sehen in der Kassenschließung zumindest kein generelles Problem.
Grundsätzlich brauchen wir nicht 150 oder 160 Krankenkassen. 50, vielleicht sogar 20 würden durchaus ausreichen, um Wettbewerb darzustellen in Deutschland. Von daher sehe ich darin kein Problem, wenn Kassen auch mal in die Insolvenz gehen. Wichtig ist eben, dass die Versicherten ihren Versicherungsschutz nicht verlieren. Das ist gewährleistet. Und für die Versicherten, die betroffen sind, steht jetzt natürlich an, dass sie sich eine neue Krankenkasse suchen.
Und das kann jede gesetzliche Krankenkasse sein. Für die rund 430 Beschäftigten sieht es dagegen schlechter aus. Sie werden sich einen neuen Arbeitgeber suchen müssen.
Die Lottozahlen: 6, 14, 22, 30, 36, 40. Zusatzzahl 21. Superzahl 1, die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 5, 2, 3, 3, 8, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 0, 4, 0, 8, 2, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 5. Mai.
Das Tief über der Ostsee zieht nach Nordosten weiter. Immer mehr bestimmt ein hoher Luftdruck unser Wetter, sodass es in den kommenden Tagen dank Maisonne und warmer Luft, die einströmt, deutlich wärmer wird. In der kommenden Nacht gibt es allerdings noch einmal verbreitet Frost bei klarem Himmel. Auch die Wolken von der Mitte bis in den Osten lösen sich langsam auf. Am Tag viele Sonnenstunden, im Osten und Nordosten noch einige Quellwolken, in den westlichen Teilen trüben später Schleierwolken den Sonnenschein etwas. Der Wind wird meist nur schwach, an den Küsten mitunter mäßig. Heute Nacht 0 bis minus 5 Grad, milder bleibt es an Rhein und Ostsee. Am Tag 10 Grad auf Rügen und 21 Grad im Südwesten. Am Freitag viel Sonne, nur hier und da ziehen Schleierwolken durch. Auch am Samstag Sonnenschein, am ehesten zeigen sich im Westen ein paar Wolken. Am Sonntag viel Sonne, in den westlichen Landesteilen Wolken und einzelne Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23 Uhr. Darin verfassungswidrige Sicherungsverwahrung, Fragen von Tom Buro an Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger sowie die Umstände von Bin Ladens Tod, die Gerüchteküche in Washington.